Wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag der Reihe Hoffnung, die trägt. Mich würde mal interessieren, gibt es vielleicht unter uns irgendjemanden, der bisher jeden einzelnen Vortrag miterlebt hat? Gibt es da jemanden? Ah, doch, einige wenige. Ich bin mal gespannt, wer am Ende der Vortragsreihe sich immer noch melden kann. Gibt es jemanden, der heute zum allerersten Mal da ist? Zum allerersten Mal. Gut, herzlich willkommen. Wir haben natürlich schon einiges miteinander behandelt, aber jeder Vortrag steht auch ein bisschen so für sich. Wir werden noch ein bisschen von gestern nochmal kurz wiederholen. Bevor wir heute mit dem Thema anfangen, Steine voller Liebe, möchte ich wieder eine Frage beantworten, die gestellt worden ist. Es sind eigentlich zwei Fragen gestellt worden, aber eine werden wir aufschieben. Und zwar ist eine Frage gestellt worden zum biblischen Ruhetag. Und das ist eine ganz ausgezeichnete Frage, aber da wir in der nächsten Woche am Donnerstag ein ganzes Thema zum biblischen Ruhetag haben werden, habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt in 5 Minuten das kurz anreiße, lade ich alle ein, kommen Sie dann in einer Woche am Donnerstag zu diesem Thema, wo wir uns dann in aller Breite diesem Thema widmen werden und alle Fragen dazu hoffentlich beantworten werden. Bleibt die zweite Frage, die gestellt worden ist, die ist auch recht interessant. Und zwar ist die Frage gestellt worden, gibt es chronologische Widersprüche in der Bibel oder Widersprüche mit den chronologischen Daten der anderen Völker? Sehr gute Frage. Und dazu kann man zunächst einmal sagen, Chronologie scheint einfach zu sein, weil man muss ja nur Daten und Jahreszahlen zusammenrechnen, ist bei genauerer Betrachtung eine ziemlich komplexe Sache. Wenn man sich allerdings mit biblischer Chronologie beschäftigt, stellt man fest, dass die Bibel eine ganze Reihe von chronologischen Angaben macht und in sich auch sehr konsistent ist. Das heißt, wenn man jetzt so die chronologischen Angaben des Alten Testaments unter sich vergleicht und dann auch das Neue Testament hinzuzieht, hat man nicht den Eindruck, dass das sich ständig widerspricht, sondern das baut aufeinander auf und man ist in der Lage, eigentlich eine relativ ziemlich überzeugende, konsequente Aneinanderreihung der Ereignisse herzustellen. Für viele Teile der biblischen Geschichte gibt es relativ zuverlässige chronologische Angaben. Es gibt im Wesentlichen 3 kleinere Unsicherheiten, wenn man das Alte Testament betrachtet. Da gibt es einmal so ein bisschen die Unsicherheit über das genaue Geburtsdatum von Abraham. Da kann man, je nachdem, welche der beiden Theorien man nimmt, ein paar Jahrzehnte in die eine oder andere Richtung schieben. Dann gibt es eine gewisse Unsicherheit über die Frage, wie lange die Israeliten in Ägypten gewesen sind. Wenn man den Text zunächst mal liest, würde man meinen, es waren 400 Jahre. Aber wenn man genauer hinschaut, kann man auch argumentieren, dass sie wahrscheinlich nur gut 200, also genauer gedacht 215 Jahre in Ägypten gewesen sind und die anderen Jahre dieser 400-Jahre-Periode sich auf die Zeit der Erzväter, also Abraham, Isaac und Jakob, beziehen. Und dann gibt es nochmal eine gewisse Unsicherheit in der Zeit der Richter, weil dort es sehr chaotische Zustände in Israel gab und auch die Geschichtsschreibung wohl eher, ja, nicht so präzise vorgenommen werden konnte. Allerdings sind dort die Unsicherheiten mehr so die Abfolge der Richter und möglicherweise auch die Gleichzeitigkeit einiger Richter. Der große Rahmen ist dort auch wieder durch andere chronologische Aussagen gedeckt. Das heißt, wenn man jetzt so die Gesamtchronologie der Bibel betrachtet, kann man je nach Theorie so vielleicht so ein paar Jahrzehnte, höchstens vielleicht so 200 Jahre voneinander abweichen. Aber das ist alles noch in einem sehr überschaubaren Rahmen. Mir ist nicht bekannt, dass es irgendwo in der Bibel oder von irgendwelchen biblischen Wissenschaftlern bewiesene chronologische Widersprüche in der Bibel gibt. Sowas ist in der Tat nicht vorhanden. Wie sieht es jetzt aus mit den chronologischen Widersprüchen zu den anderen Chronologien anderer Völker? Wenn man sich jetzt so gerade mit populärwissenschaftlichen Ausarbeitungen beschäftigt, im Fernsehen vielleicht mal eine Dokumentation über das alte Ägypten oder die alten mesopotamischen Völker anschaut, dann bekommt man ja den Eindruck, dass dort viel länger schon Zivilisation geherrscht hat, als das irgendwie mit dem biblischen Bericht übereinzubringen ist. Und dazu ist zu sagen, dass nicht alles, was populärwissenschaftliche Geschichtsdokus behaupten, wirklich auch auf festem Fundament steht. Wenn man zum Beispiel sich das alte Ägypten anschaut, dann ist das aller früheste gesicherte, astronomisch gesicherte Datum im 7. Jahrhundert vor Christus. Alles andere davor ist offen zur Debatte. Das heißt, ob die ägyptische Geschichte 3000 vor Christus beginnt oder noch früher oder vielleicht erst 2300 vor Christus, hängt je nach davon ab, wie man die Königslisten interpretiert. Sind das alles Könige und Pharaonen, die nacheinander regiert haben oder haben die zum Teil gleichzeitig regiert, was wir wissen mittlerweile, in einigen Fällen ganz sicher der Fall gewesen ist. Ägypten war nicht immer das eine geeinte Reich. Das Gleiche finden wir auch bei den Babyloniern und den Assyrern. Dort ist das früheste gesicherte Datum 1400, also Mitte des 15. Jahrhunderts. Das wäre ungefähr die Zeit des Exodus. Alles davor schwimmt in der Chronologie. Man hat für manche Abschnitte, kann man so quasi als Insel etwas berechnen, aber dann gibt es Zwischenräume. Niemand weiß, wie lange die Zwischenräume gewesen sind. Und es gibt mindestens 5 verschiedene Chronologien allein für Assyrien und Babylon. Und je nachdem, für welche sie sich entscheiden, passt das dann besser oder schlechter mit der Bibel zusammen. Von daher gibt es also übrigens bei den Babyloniern und den Sumerern das gleiche Problem wie bei den Ägyptern. Da gibt es auch die Königslisten, zum Beispiel die sumerische Königsliste, wo angeblich da eine Dynastie nach der anderen gewesen ist. Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit viele dieser Dynastien verschiedene Stadtstaaten gewesen sind, die gleichzeitig regiert haben. Zum Teil haben die Babylonier auch dann die Jahreszahlen ihrer Könige künstlich aufgebläht. Und wenn man das also berücksichtigt, gibt es eigentlich keinen Grund, an der biblischen Chronologie zu zweifeln. Es gibt keinen hieb- und stichfesten Beweis, dass schriftliche Zeugnisse der anderen Völker der biblischen Chronologie wirklich widersprechen. Wenn man dann natürlich darüber hinaus noch die ganze Frage der Evolution und der langen Zeiträume betrachtet, ist man noch mal beim anderen Themengebiet, da muss man sich darüber unterhalten, inwiefern überhaupt solche Zeiträume, wie die zustande kommen, ob das überhaupt sinnvoll ist, mit welchen Prämissen man dort herangeht. Aber das wäre dann außerhalb der Frage der Geschichte, sondern das geht dann in den Themenbereich Schöpfung, Evolution. Ich glaube, dass es für den biblischen Schöpfungsbericht sehr gute Gründe gibt. Wir werden auch vielleicht noch ein bisschen darüber sprechen. Aber von daher können wir sagen, dass die chronologischen Angaben der Bibel sehr überzeugend sind. In der Tat sind die Hebräer neben den Chinesen das antike Volk, das am glaubwürdigsten eigentlich seine Geschichte aufgeschrieben hat. Das liegt zum einen daran, dass die Hebräer im Gegensatz zu anderen Völkern sehr offen mit ihren Niederlagen und mit ihren schwachen Perioden umgegangen sind. Wenn man die assyrischen Annalen liest oder vor allem die ägyptischen, dann hat man den Eindruck, die haben immer nur gewonnen. Ja, egal, was passiert ist, haben gewonnen, 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 gewonnen. Und wenn sie haushoch verloren haben, dann war das immer noch ein Unentschieden zu ihren Gunsten. Das ist so ein bisschen wie beim Trump, nicht wahr? Wenn der die Wahl haushoch verliert, stellt er sich vor die Kamera und sagt, wir haben gewonnen. Da waren die Assyrer und die Ägypter auch nicht anders, die Babylonier zum Teil auch. Und von daher, wenn man dann aber historische Dokumente hat, in denen ganz offensichtlich eingeräumt wird, wie das bei den Hebräern der Fall ist, hier haben wir eine Schlacht verloren, hier sind wir untreu gewesen, hier haben wir uns schlecht verhalten, dann sollte das eigentlich bei einem objektiven Geschichtsstudenten den Eindruck erwecken, dass hier sehr ehrliche Geschichtsschreiber da sind, die auch nicht den Eindruck erwecken wollen, irgendwie besser dazustehen, als sie waren. Und das macht auch die Glaubwürdigkeit der chronologischen Angaben sehr viel glaubwürdiger. Sehr gut gestellte Frage und ich möchte Sie weiter ermutigen. Stellen Sie Fragen, schreiben Sie Ihre Fragen auf, die Sie haben und dann wollen wir die hier gemeinsam beantworten. Ich denke, in den meisten Fällen sind das oft Fragen, die verschiedenste Leute interessieren könnten und wenn Sie die Fragen aufstellen, die Sie haben, dann werden Sie sich wundern, wie viele andere Leute ebenfalls vielleicht genau die gleiche Frage gehabt haben. In diesem Sinne wollen wir jetzt beginnen mit unserem Thema. Steine voller Liebe, das Fundament des Universums. Aber bevor wir mit dem Thema starten, möchte ich Sie einladen, dass wir ein Gebet zusammensprechen und Sie können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir heute Abend wieder zu dir kommen können und aus deinem Wort etwas lernen dürfen über das Fundament des Universums. Und wir möchten dich bitten, dass du zu unserem Herzen sprichst, dass die gute Nachricht der Bibel etwas ist, das wir in unseren Alltag mitnehmen können, dass wir erleben können, wie die Kraft des Evangeliums auch in unserem Herzen wirkt. Und wir danken dir, dass du verheißen hast, dass du mit deinem Geist gegenwärtig sein möchtest und zu uns sprechen wirst. Wir bitten das im Namen unseres Erlösers und unseres Hohenpriesters im Himmel, Jesus Christus. Amen. Ich habe mir gedacht, heute Abend wollen wir mal gemeinsam etwas aktiv werden. Sie hören ja viel, ich rede viel und heute wollen wir das mal ein bisschen aufteilen. Sie sind jetzt eingeladen, hier immer mit mir, wenn ich hier auf die Worte zeige, gemeinsam diese Worte zu rufen. Ja, wir üben das mal hier an diesem Beispiel. Also früher gingen die in die und hörten einen, der predigte das von der für uns am starb, weil wir getan hatten, welche die Übertretung des. Ah, gut, sehr gut. Nun, es kam die Zeit, wo Menschen den Eindruck hatten, dass das Gesetz irgendwie altmodisch ist. Menschen wollten nicht gesetzlich sein und so hörte man auf, in christlichen Kirchen vom Gesetz zu sprechen. Nun gingen in die und hörten einen, der predigte das von der Arm für unsere Stab. Nun, wenn man aber kein Gesetz hat, dann ist die Frage, was ist eigentlich Sünde? Wenn es keinen Maßstab gibt, dann macht es ja gar nicht so Sinn, bestimmte Tätigkeiten, bestimmte Aktionen, bestimmte Worte als Sünde zu definieren. Und so gab es als nächste Reaktion eigentlich so eine Bewegung, dass man sagte, wir wollen eigentlich nicht mehr so viel von Sünde sprechen. Das ist ja eigentlich auch ziemlich altmodisch, oder? Und so, jetzt gingen die in die und hörten einen, der predigte das von der am Stab. Nun, wenn es keine Sünde gibt, dann wird aus dem Kreuz irgendwie eine sehr blutige Geschichte, die unangenehm ist. Und man fragt sich eigentlich, warum musste das so sein? Können wir uns nicht einfach auf die ganzen netten Gleichnisse von Jesus und seine guten Worte und seine Bergpredigt konzentrieren? Ist denn das Kreuz so notwendig? Und jetzt hat man, die gehen in die und hören einen, der das von predigt. Nun, wenn man jetzt nur noch von Jesus predigt als dem guten Menschen, der nette Worte sprach und irgendwie inspirierte Predigten von sich gab, dann stellt sich, und der nicht unbedingt der Erlöser der Menschheit ist für alle Völker, dann stellt sich die Frage, warum man nicht auch von anderen großen Leuten spricht, die auch philosophisch Gutes gesagt haben, warum dann so exklusiv Jesus? Wir werden übrigens am Donnerstagmorgen noch mehr über dieses Thema sprechen. Und diese Exklusivität von Jesus lässt sich nicht mehr begründen, wenn er nicht der eine ist, der für alle gestorben ist. Und dann bleibt einfach nur noch gute Botschaft im allgemeinen Sinne übrig. Denn jetzt gingen die in die und hörten einen das Predigen. Gute Botschaft. Aber wenn Jesus nicht mehr der eine ist, wenn Jesus nicht das Zentrum von allem ist, dann werden die guten Botschaften sehr schnell irgendwie sehr oberflächlich. Was ist denn noch gute Botschaft? Und irgendwann wussten dann die Prediger gar nicht mehr, über was sie so richtig predigen sollten. Und entsprechend gingen jetzt die in die und hörten einen. Und er predigt dann vielleicht noch über Harry Potter oder über soziale Reformen oder irgendeine Politik. Und dann kann man sich doch gleich sparen, nicht wahr? Dann kann man vielleicht auch einfach die Predigt streichen, noch einfach ein bisschen Musik haben, nettes Beisammensein. Jetzt gingen die in die, genau. Und irgendwann fragt man sich dann, warum eigentlich? Nicht wahr? Und dann waren die ziemlich allein. Nun, was will ich damit illustrieren? Wenn man anfängt, den Plan der Erlösung und Gottes Wort der Dinge zu streichen, dann ist das, als wenn man irgendwie so einen Faden, der sich aufwickelt, von einem Gewand immer weiterzieht und irgendwann ist das Gewand nicht mehr da. Wer an dem Gesetz Gottes rüttelt, ohne es zu ahnen, es ist wie ein Dominoeffekt, der hat dann irgendwann überhaupt keinen Grund mehr, Christentum als solches zu akzeptieren. Wir wollen heute über das Gesetz Gottes sprechen, über die zehn Gebote. Die sind ja relativ gut bekannt. Jeder, der irgendwie mal was von der Bibel gehört hat, weiß, dass es dort irgendwo die zehn Gebote gibt. Wenn man sich gut auskennt, weiß man auch, dass sie in 2. Mose 20 sind. Wenn man sich sehr gut auskennt, weiß man vielleicht sogar, was dort drin steht. Aber es gibt sehr viele Menschen, die kennen die zehn Gebote oder würden auch behaupten, dass die zehn Gebote durchaus ihre Berechtigung haben, verstehen aber gar nicht, was Gottes Anliegen mit diesen zehn Geboten überhaupt gewesen ist. Sind die zehn Gebote einfach nur eine Art Regelwerk? Sind die sozusagen die Grundordnung für unser Zusammenleben, die Gott sich irgendwann mal ausgedacht hat, so wie man wie ein Klassenlehrer für seine Klasse ein paar Verhaltensregeln aufstellt? Wir haben schon davon gehört, dass es bei Gott ein Gesetz gibt. Und in der Bibel wird dieses Gesetz das Gesetz der Freiheit genannt. Wir wollen heute und noch ein bisschen nochmal anschließen an das, was wir gestern gemeinsam besprochen haben, über diese Idee nachdenken, das Gesetz der Freiheit. Gott gab den Israeliten die zehn Gebote ja genau zu einem Zeitpunkt, als sie das Konzept der Freiheit wirklich gut verstanden. Und zwar nicht intellektuell am grünen Tisch, weil jemand zu ihnen gepredigt hatte, sondern sie waren gerade frei geworden nach Generationen der Gefangenschaft in Ägypten. Wir haben ja gestern etwas ausführlicher darüber gesprochen. Und Generationen der Sklavenarbeit, wo sie nicht freizügig waren, wo sie nicht gehen konnten, wohin sie wollten. Sie mussten in Ägypten bleiben, sie waren dort gefangen und mussten Sklavenarbeit machen, waren sie durch Gottes Eingreifen frei geworden. Wir hatten gestern gesehen, Gott hatte den Mose beauftragt, Gott war herabgekommen vom Himmel in diesem brennenden Dornbusch, hatte Mose beauftragt, die Botschaft der Freiheit dem Volk zu predigen. Dann gab es die Plagen und schließlich das geschlachtete Lamm. Sie erinnern sich, dieses Blut des geschlachteten Lammes musste wohin gestrichen werden? An die Pfosten der Türe als öffentliches Bekenntnis zu dem Plan Gottes, uns frei zu machen. Dieses Lamm, wie wir gesehen haben in den folgenden Vorträgen, war ein Symbol für den kommenden Messias, der sein Blut vergießen würde für die Sünden aller Menschen, von dem Johannes der Täufer sagen würde, siehe das Lamm Gottes. Und für die Israeliten muss das eine unglaublich einprägsame Erfahrung gewesen sein. Sie hatten Jahrzehnte, Jahrhunderte in Sklaverei und Gefangenschaft und Unterdrückung gelebt. Und sie hatten all die Plagen erlebt. Doch an dem Tag, wo sie das Blut des Lammes an ihre Türpfosten gestrichen hatten, waren sie noch in derselben Nacht, keine 24 Stunden später, noch in derselben Nacht freie Menschen auf dem Weg ins gelobte Land. Für immer hatte sich das eingeprägt. Freiheit hatte zu tun mit dem Blut des Lammes, zu dem sie sich öffentlich bekannt hatten. Und so kamen sie innerhalb von wenigen Wochen und wenigen Monaten an diesen berühmten Berg Sinai, von dem wir gestern schon einiges gehört haben, was wir hier nur ganz kurz noch einmal zusammenfassen wollen. Gott sprach dort auf dem Berg: Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet. Also hier sind zwei Dinge angesprochen. Gott sagt den Israeliten: Hört mir zu und gehorcht mir. Diese Idee von dem Zuhören kommt dann immer wieder vor. Gerade im Buch 5. Mose heißt es immer: Höre Israel. Höre Israel. Und man denkt sich, na, was soll man denn sonst tun? Nicht wahr? Wenn Gott spricht, muss man ja hören. Aber es geht dann ein tieferes Hören. Jesus hat später in seinen Gleichnissen oft gesagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. So auch ganz am Ende im letzten Buch der Offenbarung, wo es heißt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Gott wollte, dass die Menschen ihm richtig zuhören, was er eigentlich zu sagen hat. Und wir erinnern uns, als dann Gott die zehn Gebote sprach, wir haben das gestern Abend behandelt, was hat das Volk gesagt, als nach zehn Worten, also nach zehn Geboten, die der Berg rauchte und das Feuer dort brannte, was hat das Volk gesagt? Gott, hör auf zu reden, nicht wahr? Wir haben Angst zu sterben, wir wollen nicht, dass du weiterredest. Schreib die Gebote vielleicht auf, gib sie uns schriftlich, aber rede nicht zu uns. Sie hatten Angst. vor Gott und seinem Gesetz. Aber das war nie Gottes Intention. Er sagte, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir, sagt er. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Gott sagte mit anderen Worten, alle Menschen gehören mir, aber es gibt nur wenige, die mir zuhören. Alle Menschen habe ich geschaffen, aber die meisten kennen mich nicht. Sie hören nicht auf mich, sie wollen nichts mit mir zu tun haben, aber deswegen geht es ihnen so schlecht. Und wenn ihr mir zuhört und wenn ihr mir gehorcht, dann können alle Völker sehen, wie gut es euch geht und dadurch wird mein Name in der Welt bekannt werden. Ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Wir haben gestern gesehen, was passierte, als Gott die 10 Gebote sprach. Der Berg brannte, es bebte der ganze Berg, Schofarhörner erklangen und Gott sprach mit lauter Stimme aus dem Dunkel. Da tratet ihr herzu und standet unten am Berg, aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein. Weiß jemand noch, was hier im Original Hebräischen steht, wenn es steht ins Innerste? Kann sich jemand erinnern? Bis ins Herz, ganz genau, bis ins Herz des Himmels. So, als würde Gott vor den Israeliten sein Herz ausschütten. Und zwar buchstäblich. Als Gott die 10 Gebote sprach, sprach er das, was in seinem Herzen war. Das Herz des Himmels verband sich mit der Erde. Ja, das Herz des Himmels wollte eigentlich zum Herzen der Menschen sprechen. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, meint sie oftmals nicht die Blutpumpe, die wir hier haben. Sondern wenn die Bibel vom Herzen spricht, dann gibt es oft so Formulierungen wie die Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also in biblischer Anatomie ist das Herz hier. Und das ist nicht so abwegig, das machen wir ja heute auch noch. Wenn ich meiner Frau sage, du bist in meinem Herzen, dann weiß sie vermutlich, dass ich an sie denke, oder? Dass meine Gefühle und meine Emotionen, die alle hier im Gehirn ihren Platz haben und nicht hier, dass sie auf meine Frau gerichtet sind. Und in diesem Sinne geht es also um das Denken und um die Emotion Gottes, die durch die 10 Gebote ausgedrückt worden ist. Und er wollte sein Herz mit dem Herzen der Menschen verbinden. Das Herz der Menschen ist hier im Kopf, deswegen höre. Hör zu, höre Israel. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, damit diese Gedanken in unser Gehirn kommen. Der Berg brannte, es war alles voller Feuer und wir kennen den Bericht, haben wir gestern gelesen, der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme und Gott redete alle diese Worte und sprach, und dann geht es los, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben und so weiter und so fort. Und wir haben dann gesehen, wie die Israeliten sogar zugegeben haben, Gott hat uns seine Herrlichkeit und seine Größe sehen lassen. Sie wussten, was hier präsentiert wird, stellt eigentlich den Charakter Gottes dar. Denn das Wort Herrlichkeit wird in der Bibel nicht einfach nur für Lichtblitze und für schönes Aussehen verwendet, sondern Herrlichkeit wird immer auch für Charakter verwendet. Da gibt es die Aussage von Jesus, wir sahen seine Herrlichkeit, als Johannes über Jesus spricht, seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, Charaktereigenschaften, die seine Herrlichkeit ausgemacht haben. Aber wir haben gestern gelernt, die Israeliten wussten zwar, dass Gott sich hier offenbart, aber sie hatten Angst davor, wegen der Sünde in ihrem Herzen, die sie nicht aufgeben wollten, das Gesetz Gottes, das quasi zu ihnen sprach und die Sünde in ihrem Herzen, die waren irgendwie in einem Konflikt und sie haben dann gesagt, wir wollen Gott nicht weiter reden hören, hör auf zu reden. Mose soll das alles aufschreiben, wir wollen Gott schon irgendwie folgen, aber wir wollen eine nicht zu nahe Beziehung zu ihm haben. Und so hat Gott dann eine Lösung für dieses Problem gefunden. Wir haben gestern gesehen, er hat dieses Heiligtum bauen lassen, das im Grunde genommen, wenn Sie sich an gestern erinnern, so eine Art Sinai to go war. Nicht wahr? Da war auch Feuer vom Himmel, das gefallen war, dort waren auch die 10 Gebote, dort waren auch Schofarhörner, aber alles überschaubar, leicht verständlich und vor allem zum Mitnehmen, um Gott besser kennenzulernen. Wir haben gestern, das werden wir nicht wiederholen, all die verschiedene Dinge ausführlich studiert. Wir haben gesehen, wie der Sünder dort in den Vorhof kam und wir haben gesehen, wie der Brandopferaltar eine entscheidende Rolle gespielt hat, wie die Sünde auf das Opfertier übertragen worden ist, wie das Feuer, das vom Himmel gekommen war, dieses Opfer verbrannt hat. Wir haben gesehen, wie dann dieses Waschbecken hier gewesen ist, dann hineingeschaut in das Heiligtum mit den Gegenständen, die dort eine Rolle gespielt haben. Und gesehen, wie das alles zunächst einmal auf Jesus hinweist. Wir haben gelernt, das Heiligtum ist ein Symbol von Jesus. Er ist das Lamm, das für uns gestorben ist. Er ist der hohe Priester. Er ist das Licht der Welt. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Tür, durch die wir hineingehen können. Aber es zeigt uns auch ganz praktisch, wie wir als Gläubige leben können. Wie wir zu Jesus kommen können. Wie wir unsere Schuld bekennen können. Wie er für uns gestorben ist. Wie er für uns auferstanden ist, wie wir ein Licht sein können für ihn, wie wir in seinem Wort lesen können und wie wir beten können, ausgedrückt hier durch diesen Räucheraltar. Und dann haben wir gestern gelernt, darüber haben wir nicht viel gesprochen, dass einmal im Jahr der Priester in das Allerheiligste hineinging. Das wird uns auch noch die nächsten Vorträge etwas mehr beschäftigen. Dort, wo die Bundeslade war, wo die Herrlichkeit Gottes sich offenbarte, wo Gott auch sprach, weswegen man diesen Ort Sprachort nannte. Und dort an dieser Bundeslade waren natürlich die beiden Cherubim, die nach unten schauten als Symbol dafür, wie die Engel im Himmel sich dafür interessieren, was das Fundament der Regierung Gottes ist. Denn die Bundeslade war sozusagen ein Abbild des Thrones Gottes. Die schützenden Cherubim waren Symbol für die Engel, die um den Thron herum sind. Und in der Bundeslade befand sich etwas, das man zu Recht als das Fundament des Thrones Gottes, also das Fundament der Regierung Gottes bezeichnen konnte. Und genau dort waren jene 10 Gebote aufgeschrieben, die Gott vom Sinai im Feuer gesprochen hatte und von den Israeliten erstmal nicht so viel hören wollten. Jetzt aufgeschrieben in der Bundeslade, verdeckt durch die Vorhänge, verdeckt durch das Zelt mit Sekufellen, aber präsent als das eigentliche Ziel des gesamten Weges durchs Heiligtum. Wir haben ja gelernt, das Heiligtum war ein Weg und das Blut des Opfers ging so bis am großen Versöhnungstag mitten auf die Bundeslade. Dort war geschrieben, was Gott im Feuer geredet hatte. Es waren 2 Steintafeln, die sozusagen mit Buchstaben ausdrücken sollten, was Gottes Herzensanliegen gewesen war, als er die Israeliten zu sich geholt hatte. Und wenn dann am großen Versöhnungstag das Blut des Opfers auf die Bundeslade getan wurde, auf den sogenannten Sühnedeckel, dann trafen sich die Vergebung Gottes, ausgedrückt durch dieses Blut des Lammes, oder das Blut des, in dem Fall des Ziegenbockes, das Blut des Opfers, mit der Gerechtigkeit Gottes, seinem Gesetz, die Gnade und die Gerechtigkeit waren vereint. Und all das deutete natürlich auf Jesus hin, der als Gott mit uns diesen gesamten Heiligtumsplan personifiziert. Wir haben gestern gesehen, wir dürfen zu Jesus kommen, mit Freimütigkeit zu ihm hinzutreten, zu diesem Thron der Gnade. Und dieser Thron hat eben auch die 10 Gebote. Nun, was genau hat es mit denen auf sich? Jesus hat selbst einmal auf die Frage geantwortet, was ist denn eigentlich die absolute Summe? Sozusagen im Englischen sagt man die Bottom Line, das, worum es am Ende wirklich geht im Alten Testament. Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herz, übrigens ein Zitat aus 5. Mose, und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Gott wünscht sich nicht, dass wir einfach Regeln befolgen. Das heißt, die Idee der 10 Gebote, überhaupt des ganzen Alten Testaments, war es niemals gewesen, nach der Aussage Jesu, dass Gott da Regeln aufstellt und wir sagen, okay, wir tun das jetzt einfach mal. Sondern Gottes Idee war, dass wir an ihn denken. Frage: Wer von uns war schon mal verliebt? Alle Ehepartner schauen jetzt ganz Da ist nach links, nach rechts. Wenn wir schon mal verliebt gewesen sind, dann können wir uns ja wahrscheinlich noch daran erinnern, wie oft wir an die geliebte Person gedacht haben, oder? Als wir verliebt waren. Wer hat es erlebt, dass er sich da immer jede Woche, einmal in der Woche zwingen musste, mal 2 Stunden an die Person zu denken? Oder jeden Morgen 5 Minuten am Morgen, 5 Minuten am Abend, so, ich muss ja noch an meinen Geliebten denken. Nein! Wer jemanden liebt, der denkt an ihn beim Zähneputzen, beim Frühstück machen, auf dem Weg zur Arbeit, auf der Arbeit, in der Mittagspause, auf dem Weg nach Hause, beim Hobby, beim Sport. Immer, oder? Das ist die Idee von, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen. Mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Und Jesus fügte hinzu, und er sagt, das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nun, mit der Selbstliebe haben Menschen in den allermeisten Fällen eher weniger Probleme. Ja, meistens hapert es an der Liebe zum Nächsten, sagt Jesus, du solltest an andere Menschen so denken, wie du an dich denkst. Wenn du diese beiden Dinge tust, hast du das ganze Gesetz und die Propheten, also eigentlich das gesamte Alte Testament verstanden. Nun, was hier wichtig daran ist, ist, Jesus sagt nicht, diese beiden Gebote ersetzen das Alte Testament. Das hört man ja oft, nicht wahr? Oh, wir brauchen das Alte Testament nicht, wir brauchen die 10 Gebote nicht, weil wir haben ja jetzt die beiden Gebote von Jesus. Aber das ist nicht, was Jesus sagt. Jesus sagt, diese beiden Gebote beschreiben das Alte Testament. Sie beschreiben die 10 Gebote und wenn man sich die 10 Gebote anschaut, sieht man auch, dass die ersten 4 Gebote von der Liebe zu Gott sprechen und die restlichen 6 Gebote von der Beziehung der Menschen zueinander. Nun, Paulus sagt, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. In vielen christlichen Kirchen sieht das heute genau anders aus. Da wird davon gesprochen, dass hier das Gesetz, nicht wahr, und dass hier die Liebe. Und je weiter man weg vom Gesetz ist, desto liebevoller ist man. Oder je mehr man sich mit dem Gesetz befasst, je mehr man gesetzlich wird, desto liebloser ist man, oder? Aber in der Bibel ist das ein völlig anderes Konzept. In der Bibel sind Liebe und Gesetz nur 2 Seiten desselben Geldstückes, derselben Medaille. Denn die Liebe Gottes ist die Grundlage. Wir haben gelernt schon an einem anderen Abend, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe und wir haben gelernt, er verändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Sie erinnern sich an die Gravitation. Das Gesetz der Gravitation beschreibt die Gravitation. Das Gesetz Gottes beschreibt Gott. Gott ist gesetzmäßig immer Liebe. Und das wird durch sein Gesetz ausgedrückt. Warum also im Feuer? Wir lesen in Hohelied 8, Vers 6, setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an dein Arm, denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Und diese Metapher, Feuer für Liebe zu nehmen, ist uns auch nicht so fremd, oder? Wir sagen manchmal, er hat eine neue Flamme, nicht wahr? Und auch wenn das vielleicht komisch klingt, vermutlich ist genau das eigentlich Gottes Intention gewesen, als er im Feuer vom Berg spricht. Er wollte nicht sagen, ich bin so gefährlich, bleib weg. Nein, er wollte sagen, ich bin Feuer und Flamme für euch. Übrigens zeigt er sich ja auch im brennenden Dornbusch, im Feuer. Und ganz nebenbei gesagt, als zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wird, der die Liebe Gottes in die Herzen bringt, wie Römer 5, Vers 5 sagt, mit welchem Symbol kommt dort der Heilige Geist? Die Bibel sagt, es waren Feuerzungen. Mit anderen Worten, als der Berg brannte, hat Gott seine Liebeserklärung abgegeben. Übrigens, wer hat von uns schon mal, alle die verliebt waren, jemandem die Liebe gestanden? Das ist irgendwie weniger als vorher. Wann macht man das? Wo macht man das? Ist es eine gute Idee, seine Liebeserklärung so in der, wenn man in der Schule zwischen 5. und 6. Stunde auf dem Pausenhof schnell zu bewerkstelligen? Hat jemand da seine Liebe gestanden? Nee, eher nicht, oder? Wo gesteht man seine Liebe? Man sucht sich doch eher einen besonderen Ort aus, wo man hoffentlich mehr oder weniger ungestört ist, oder? Wo nicht irgendwie lästige Eltern oder Freunde oder einen unterbrechen können, sondern wo man quasi Unabgelenktes und wo man Zeit hat, mal darüber genau nachzudenken, oder? Und ich glaube, das war eigentlich Gottes Intention, das Volk Israel aus Ägypten zu führen in die Wüste, wo es keine Ablenkung gab. Gott hatte am Sinai eigentlich ein Date mit seinem Volk. Und als sie dann sagten, Gott, hör auf zu sprechen, das macht uns Angst, dann haben sie eigentlich Gott so ein bisschen abgelehnt, ein bisschen eine Fernbeziehung quasi, eine Distanzbeziehung suggeriert. So nach dem Motto, bring uns nach Kanaan, sorg dafür, dass wir nicht krank werden und bitte lass weiter Manna regnen, aber bitte komm uns nicht zu nahe. Gott hat darauf reagiert und er hat die 10 Gebote dann aufschreiben lassen. Halten wir fest, als die 10 Gebote zum ersten Mal artikuliert wurden am Berg Sinai, kamen sie nicht als Schrift, sondern die kamen als Worte, die jeder hören konnte. Aber jetzt wurden sie aufgeschrieben und die Tafeln waren das Werk Gottes und die Schrift war die Schrift Gottes eingegraben in die Tafeln. Und das ist die einzige Stelle in der Bibel, die Gott so wichtig war, dass er sie keinem Menschen anvertraut hat. Alle anderen Berichte, selbst das Leben Jesu, die Biografie von Jesus, seine Predigten, seine Worte, all das durften Menschen aufschreiben. Matthäus, Markus, Lukas. Gott hat vielen Menschen vertraut, wie dem Mose und dem David und dem Jesaja und dem Daniel und dem Johannes, dass sie die Worte Gottes aufschreiben. Aber den Menschen wurde es nicht gestattet, die 10 Gebote aufzuschreiben. Nicht einmal Engeln hat er das gestattet, sondern diese Sache war ihm so fundamental wichtig, dass er gesagt hat, das mache ich lieber selbst. Damit es absolut kein Missverständnis geben kann, schreibt er in menschlicher Grammatik und in menschlicher Schrift die 10 Gebote. Nun, einige Menschen fragen sich, warum erst am Berg Sinai? Warum hat Gott die 10 Gebote erst am Sinai gegeben? Weil mindestens 2500 Jahre vorher schon menschliche Geschichte gewesen ist. Wäre es nicht besser gewesen, gleich am Anfang im Garten Eden, so direkt neben dem Baum des Lebens und dem Baum der Kenntnis, eine große Bronzetafel aufzustellen mit den 10 Geboten? Dann wäre es doch klar gewesen, dass die 10 Gebote für alle Menschen gelten. Dann wäre es doch klar gewesen, was Adam und Eva zu tun und zu lassen hätten. Warum erst dem Volk Israel? Denn die Versuchung ist ganz groß für viele Christen zu sagen, naja, das Volk Israel hat die 10 Gebote bekommen, deswegen gilt es eigentlich nur für das Volk Israel. Ja, das stimmt, wir sollen auch nicht töten. Ja, stimmt, wir sollen auch nicht Ehe brechen. Ja, stimmt, wir sollen nicht stehlen, das ist schon ganz gut. Aber so eigentlich ist es nur fürs Volk Israel, oder? Also warum erst am Sinai, warum nicht schon vorher? Und dazu müssen wir etwas lernen über antikes Denken. Hier auf der rechten Seite sehen Sie ein berühmtes Monument. Das steht im Louvre. Weiß jemand, was das für eine Stele ist? Das ist der sogenannte Codex Hammurabi. Vielleicht schon mal gehört von dem altbabylonischen König Hammurabi, der, ja, je nachdem, welche Chronologie man nimmt, irgendwann zur Zeit Abrahams oder später gelebt hat. Und der hat Gesetze aufschreiben lassen. Solche Sachen wie, wenn jemand seinen Vater schlägt, dann soll ihm die Hand abgeschlagen werden. Und so, wenn ein Sklave zu seinem Herrn sagt, du bist nicht mehr mein Sklave, du bist nicht mehr mein Herr, dann muss mit dem Sklaven was geschehen. Also so Fälle aufgeschrieben, was soll in welchem Fall geschehen. Gesetze. Und die klingen in mancher Weise sogar ganz ähnlich wie manche der Gebote dann oder der Verordnung im Alten Testament. Das hat also Wissenschaftler schon immer sehr interessiert. Nun, wenn Sie irgendwie Fernsehdokumentationen über den Codex Hammurabi anschauen oder Wikipedia lesen oder so, dann werden Sie Sachen lesen wie, das war ein meilenweiter großer Schritt in der Geschichte der Zivilisation. Zum ersten Mal wurden Gesetze schriftlich festgehalten. Würden Sie auch zustimmen? Das ist doch eine große Sache, oder? Wenn Gesetze schriftlich feststehen, dann weiß man, was man hat, dann hat man Rechtssicherheit. Das ist doch bestimmt ein großer Schritt zum Positiven. Nun, das Kuriose an dem Codex Hammurabi ist, der ist nie öffentlich aufgestellt worden. Der stand an einem Ort, wo ihn eigentlich kein Mensch sehen konnte. Was noch kurioser ist, der ist in Altakkadisch geschrieben, altbabylonisch, Aber die Schriftzeichen, die verwendet worden sind, sind nochmal ungefähr 500 bis 1000 Jahre älter. Also das muss man sich so vorstellen. Also für Sie ist das wahrscheinlich alles jetzt ein bisschen, die Schrift, also die Kaltschrift sieht für uns immer gleich aus, nicht wahr? Kaltschrift. Aber es gab eine Kaltschrift zur Zeit von Hammurabi, die dann die wenigen Leute, die lesen und schreiben konnten, lesen konnten und schreiben konnten. Aber diese Schrift hat er nicht verwenden lassen, sondern eine Schrift, die mindestens 500 Jahre zuvor verwendet wurde, also Zeichen, die schon die wenigen Schriftgelehrten seiner Zeit gar nicht mehr lesen konnten, sondern nur die absoluten Spezialisten, die noch wussten, wie man vor 500 Jahren bestimmte Wörter geschrieben hat. Mit anderen Worten, man sagt, dass zu jener Zeit sowieso wahrscheinlich ein Bruchteil der Menschen überhaupt nur lesen und schreiben konnte. Und von denen, die lesen und schreiben konnte, konnte fast niemand das lesen. Das heißt, wenn Sie im Internet lesen oder hören, oh, das war Propaganda. Nein, der wollte gar nicht so sehr, dass es gelesen wird. Und das stellt uns vor die Frage, warum macht er das? Er wollte offensichtlich den Anschein erwecken, als ob diese Gesetze schon 500 Jahre älter sind. Das ist ungefähr so, als wenn die Schweiz ein Gesetz aufgeben würde und das auf Latein schreiben würde und in Stein meißeln würde und man den Eindruck hätte, das haben schon die alten Römer aufgeschrieben oder so. Ja? Damals im Altertum galt alles als schlecht, was neu ist. Auch bei den Römern. Ja, deswegen haben die Römer das Christentum verfolgt und nicht das Judentum, weil das Judentum war alt, die Christen waren neu. Alles, was alt war, galt als besser. Und dann gibt es etwas Interessantes, was hier sehr gut dazu passt. In der chinesischen Geschichte wird uns berichtet von einem Kaiser, der anfing, die Gesetze aufzuschreiben. Wissen Sie, was die chinesischen Historiographen über den sagen? Daran kann man sehen, dass er ein schlechter Kaiser war. Denn wenn er die Gesetze aufschreiben lassen muss, dann war es mit seiner Regierung wohl nicht besonders gut. Ich illustriere das mal mit einem Beispiel aus dem Alltag. Stellen Sie vor, Sie besuchen ein Ehepaar. Und in der Wohnung des Ehepaars sehen Sie überall Zettel. Mach die Tür zu. Mach das Licht aus. Vergiss nicht, Zähne zu putzen. Haben Sie den Eindruck, dass die eine gute Ehe führen oder eine problematische? Wenn die Ehepartner über schriftliche Dokumente miteinander kommunizieren, dann ist das eher ein Rückschritt, oder? Nun, die Ideen auf den Zetteln sind ja nicht schlecht, oder? Aber niemand käme auf die Idee, dass die Ehefrau all diese Dinge von dem Mann erst verlangt hat, seit sie das aufgeschrieben hat, oder? Sondern warum schreibt sie das auf? Sie schreibt es auf, weil sie mit ihren bisherigen Worten nicht durchgedrungen ist, nicht wahr? Sie hat tausendmal gesagt, mach die Tür zu. Er hat tausendmal gedacht, wird schon nicht so schlimm sein, ja? Und jetzt schreibt sie es auf. Mach die Tür zu. Schriftliche Fixierung von Gesetzen in diesem Sinne zeigt eigentlich nur, dass das bisherige nicht funktioniert hat. Ist also eigentlich kein Schritt nach vorne, sondern ein Schritt zurück. Die Chinesen hatten vorher die Idee, der Kaiser ist so tugendhaft, dass wenn man ihn anschaut, man weiß, wie man leben muss. Wenn er es aufschreiben muss, dann ist das ein Problem. Im Fall der Bibel ist die Idee ganz ähnlich. Gott hatte schon immer diese Idee in der 10 Gebote, aber die Menschen wollten nicht hören, sie haben es ignoriert und so hat er sich dann irgendwann nicht mehr weiterhelfen können, als sie mal schriftlich zu fixieren. Aber das war nie sozusagen das Ende der Fahnenstange. Ich meine, keine Ehe hat ihr Ziel erreicht, wenn man mit schriftlichen Dokumenten arbeitet, oder? Das soll doch eigentlich ins Herz. Die Frau freut sich doch nicht, wenn der Mann die Tür zumacht, nur weil es da steht. Sie freut sich, wenn der Mann die Tür zumacht oder die Zähne putzt, weil er selbst dran denkt, oder? Also ich spreche ein ganz kleines bisschen aus Erfahrung. Aber wir haben keine Zettel zu Hause. Die 10 Gebote gab es also schon immer, aber eben nicht als Bronzetafel zwischen den Bäumen. Aber selbstverständlich war der Charakter Gottes, das Gesetz Gottes schon präsent. Er hatte es Adam und Eva erklärt. Und als Adam und Eva sündigten, sündigten sie gegen das Gesetz. Denn Sünde ist ja Gesetzlosigkeit. Interessant ist, als Gott dann die 10 Gebote aufschrieb, schrieb er sie nicht auf Pergament, nicht auf Papyrus, sondern er schrieb sie auf das dauerhafteste Dokument, das es überhaupt gab, nämlich auf Stein. Um deutlich zu machen, diese Gebote sind nicht keine neue Erfindung, sondern sie sind so alt wie ich, sozusagen. Sie sind aus Stein, diese Tafeln. Dauerhaft. Interessant ist, dass Jesus mal ebenfalls geschrieben hat. Und zwar Sünden. Wir haben ja die Geschichte in Johannes 8 mit der Ehebrecherin am Sonntagabend war es, kurz angeschaut. Dort schreibt er Sünden, aber er schreibt die Sünden nicht in Stein, er schreibt sie in Sand. Sand kann man wegwischen, Stein bleibt. Sünden kann man vergeben, sagt er damit. Gottes Gesetz bleibt. Sie waren beschrieben mit dem Finger Gottes und diese Idee ist sehr interessant. Denn Jesus sagt mal an anderer Stelle im Neuen Testament, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Im Parallelbericht sagt Matthäus genau denselben Satz, er ändert nur eine Formulierung. Er sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe. Das heißt, der Finger Gottes stand symbolisch auch für den Heiligen Geist, für den Geist Gottes. Und das hat eine interessante Bewandtnis. Weil in jener Geschichte mit dem Exodus und mit dem Pharao, wir kennen ja wahrscheinlich die Geschichte, da gab es 10 Plagen. Und bei den ersten Plagen war es so gewesen, dass die ägyptischen Wahrsager und die ägyptischen Zauberer diese Plagen imitieren konnten. Also Gott sendet erstmal sendet Gott den Mose mit dem Stab, der zur Schlange wird, und die Ägypter können das so imitationsmäßig nachäffen. Dann sendet Gott die erste Plage und die Ägypter erwecken den Eindruck, als könnten sie das auch. Dann sendet Gott die zweite Plage, also die erste Plage war der Nil zu Blut, die zweite Plage waren die Frösche, auch das wird imitiert. Dann sendet Gott die dritte Plage und da können die Ägypter nichts mehr machen. Diese Mücken, die Gott sendet, können sie nicht imitieren. Und dann sagen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Mit anderen Worten, das ist das, was wir nicht mehr imitieren können. Das ist was zu Starkes für alle okkulten Mächte. Das ist der Geist Gottes, der Sieger ist. Er hat uns besiegt. Das Tolle ist, bei diesem kleinen Wettstreit, Gott gegen Ägypten, nicht wahr? Erste Plage, zweite Plage, dritte Plage. Das steht jetzt 3-2. Sagt Gott nicht nach der dritten Plage, okay, ich habe bewiesen, dass ich stärker bin. Er bringt die vierte Plage, fünfte Plage, sechste Plage, siebte Plage, achte Plage, neunte Plage, zehnte Plage. Um deutlich zu machen, die Ägypter sind schon nach Plage 2 fertig mit ihrem Latein, aber Gott hat noch so viel in der Hinterhand. Wenn er den Teufel besiegt, wenn er befreit, dann nicht gerade knapp so mit 3-2, sondern mit 10-2, ganz offensichtlich. Und das ist diese Idee hinter dem Finger Gottes. Der Finger Gottes steht für den Heiligen Geist, der nicht gerade so im letzten Moment im Kampf gegen die Sünde und den Satan gewinnen kann, sondern der weit überwindet, der viel stärker ist. Das ist eigentlich quasi überproportional. Und der Finger Gottes schreibt die 10 Gebote. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein, sagte Gott den Israeliten. Aber just dieselbe Idee sagt Gott auch durch den Petrus der neutestamentlichen Gemeinde. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Dieselbe Idee, die für die Israeliten galt, hört auf das Gesetz, hört auf die Liebe Gottes und zeigt sie der ganzen Welt, ist dieselbe Idee, die auch den Christen gegeben ist. Und ich würde behaupten, dass die Christen über die letzten 2000 Jahre gesehen diesen Auftrag nicht viel besser ausgeführt haben als die Israeliten, die sich auch an das Gesetz so selten gehalten haben. Nun, wie ist das jetzt mit den 10 Geboten im Einzelnen? Werden die dann tatsächlich im Neuen Testament nochmal bestätigt? Kommen die da nochmal vor? Nun, nicht alle 10 Gebote werden dem Wortlaut nochmal zitiert, aber wir können für die 10 Gebote sehen, dass sie mit demselben Inhalt auch im Neuen Testament vorausgesetzt werden und als bindend betrachtet werden. Wir gehen sie mal einzeln durch. Hier haben wir das erste Gebot. Das heißt ja bekannterweise, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Im Neuen Testament hat Jesus bei der Versuchung gesagt, da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Auch dieses Gebot wird im Neuen Testament vorausgesetzt und bestätigt. Kinder, hütet euch vor den Götzen, sagt Johannes. Und in der Apostelgeschichte sagen Paulus und seine Gefährten, da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Also erstes Gebot, zweites Gebot. Wie steht's mit dem dritten Gebot? Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Timotheus erfährt von Paulus, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Kommen wir zum fünften Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Und genauso heißt es hier im Epheserbrief, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist gut, und dann wird dieses Gebot zitiert. Sechste Gebot, du sollst nicht töten. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder, und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. 1. Johannes 3, Vers 15. Siebtes Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Also das ist das siebte Gebot vorausgesetzt. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Jesus hat diese Gebote selbstverständlich bestätigt. Achtes Gebot, du sollst nicht stehlen, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Das gilt auch für das neunte Gebot, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und da bleibt noch das zehnte, du sollst nicht begehren nach das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und Paulus sagt in Römer 7, denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Also was haben wir gerade gesehen? Wir haben gesehen, dass das erste, zweite, dritte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Gebot allesamt im Neuen Testament bestätigt werden. Jesus sagt, oder die Bibel sagt in Psalm 111, die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Und wie geht's weiter? Alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Gott hat seine 10 Gebote nicht gegeben, um dann nach einiger Zeit wieder aufgehoben zu werden. Sie sind in Stein gegraben gewesen, um deutlich zu machen, dass sie für immer gelten, denn sie sind das Fundament des Universums. Jesus hat selbst gesagt, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Ich wundere mich immer, wie Christen, die vorgeben, Christus zu folgen, dann ernsthaft behaupten können, dass hier Gebote, Gesetze, Propheten, alles Mögliche keine Gültigkeit mehr haben soll. Wenn doch Jesus selbst gesagt hat, dass kein einziger Buchstabe vom Gesetz vergehen soll. Gott hat nicht einen Buchstaben umsonst geschrieben oder nur für begrenzte Zeit. In Römer 7 sagt uns Paulus, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Nun, vielleicht muss ich das kurz erklären. Wer von uns hat zu Hause einen Spiegel und benutzt ihn auch? Ja, Spiegel? Ja, gut. Spiegel haben etwas Tragisches an sich. Sie offenbaren die Wahrheit, wie sie ist. Schonungslos. Kann man jeden Morgen aufs Neue sich von überzeugen, wenn man irgendwie zerknautscht aus dem Bett kommt, in den Spiegel schaut und denkt, meine Güte. Was würden Sie von der Idee halten, wenn man jetzt so völlig zerknautscht oder vielleicht auch nach einer langen Abenteuerwanderung völlig verschmutzt nach Hause kommt und den Spiegel schaut und denkt, meine Güte, ich sehe ja katastrophal aus. Was würden Sie von der Idee halten, jetzt einfach den Spiegel abzuhängen, aus dem Fenster zu werfen und sagen, wunderbar, jetzt haben wir das Problem gelöst. Bringt nicht so viel, oder? Das Problem, das wir haben, wird nicht gelöst, wenn wir einfach behaupten, die 10 Gebote gelten nicht mehr. Nun, andersrum wäre es, wie wäre es, wenn ich jetzt den Spiegel nehme und sage, oh, ich bin so dreckig. Ich sollte mich mal wirklich mit dem Spiegel lang und breit kratzen, bis der ganze Dreck weg ist. Wäre das eine gute Idee? Nee, da wird man eher blutig, oder? Wer versucht, einfach Gottes Gebote so aus eigener Kraft zu halten und besser zu werden, der schadet sich nur. Nein, was ist die Funktion eines Spiegels? Der Spiegel sagt mir, Christopher, du bist dreckig. Und dann weist er mich sozusagen ein paar Zentimeter, soll ich meine Augen hinunterlegen, zum Waschbecken zum Beispiel, wo das Wasser ist, das mich reinigt. Spiegel im Bad sind ja meistens relativ in der Nähe vom Wasser. Das hat einen guten Grund. Wenn man dann das Wasser angewendet hat, kann man doch mal gucken, ob man jetzt rein ist. Nicht wahr? Schmeißen Sie den Spiegel nicht aus dem Fenster, aber versuchen Sie auch nicht, sich mit dem Spiegel sauber zu machen. Schauen Sie in den Spiegel und im Spiegel erkennen Sie die Gesetzlosigkeit. Denn wenn ich die 10 Gebote mir anschaue und durchdenke, dann stelle ich fest, ich mache viele Dinge, die falsch sind. Ich denke Dinge, die falsch sind. Ich habe mich falsch benommen. Dann kann ich aber zu Jesus kommen. Paulus sagt, aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Mit anderen Worten, Paulus sagt, als Mensch ohne Bibel, als Sünder, denkt man, Begierde ist normal. Alle begehren doch, oder? Das ist nicht so schlimm. Jetzt schaue ich auf die 10 Gebote und sehe, das ist verkehrt, was ich tue. Es ist verkehrt, was ich denke. Jetzt sehe ich erstmal, dass ich schmutzig bin. Jetzt kann ich zu Jesus kommen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Jesus reinigt. Und Jesus arbeitet deswegen mit dem Gesetz zusammen. Er möchte, dass wir verstehen, wie Gott denkt, damit wir überhaupt unsere Notwendigkeit erkennen, zu Jesus zu kommen. Ich glaube, viele Menschen sehen keine Notwendigkeit, Gott ihr Leben zu übergeben, weil sie gar kein richtiges Bild von ihrer eigenen Verdorbenheit haben. Und dazu sind die 10 Gebote da. Aber nicht nur das. Die 10 Gebote haben nicht nur diese Drecksarbeit, in Anführungsstrichen, uns zu zeigen, dass wir Jesus brauchen. Nein, sie selbst offenbaren ja dabei den Charakter Gottes. Es ist ja durch den Vergleich mit Gottes Charakter, dass wir unsere eigene Sündhaftigkeit erkennen. Wenn wir Gottes Reinheit und Licht anschauen, dann sehen wir unsere eigene Unreinheit und unsere Finsternis. Aber je mehr wir anschauen, desto mehr werden wir verwandelt. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen möchte gerne glücklich sein? Glück ist ein Ziel aller Menschen. Und hier sagt die Bibel, glücklich ist der Mensch, der über Gottes Gesetz nachdenkt. So ein Mensch wird nicht gesetzlich. Gesetzlich sind die Menschen, die vor allem immer die Fehler bei anderen sehen. Aber wer über Gottes Gesetz nachdenkt, wer darüber sozusagen meditiert, nicht in einem fernöstlichen Sinne, sondern einfach, indem er darüber nachdenkt und diese Gedanken bewegt, und zwar Tag und Nacht, denn wenn man sich tagsüber mit Gottes Wort beschäftigt, wird man bald auch schon davon träumen. Das heißt, Klammer auf. Das heißt aber nicht, dass man ein Prophet ist. Ja, Klammer zu. Der Psalmist sagt, öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Wenn wir über Gottes Gesetz nachdenken, sehen wir dort eigentlich seine Liebe. Es beginnt ja schon mit den Worten und Gott redete alle diese Worte und sprach. Man liest das so und denkt, naja, ist halt die Einleitung. Aber in Wirklichkeit ist hier schon ein gigantischer Schatz. Denn wenn Gott redet, ist das anders, als wenn ich rede. Also ich kann sagen, das ist ein Apple-Computer, nicht wahr? Ich kann sagen, das ist eine schwarze Bibel. Wenn ich sage, hier sind 2 Apple-Computer, oder wenn ich sage, das ist eine rote Bibel, was bin ich dann? Ein Lügner, weil meine Worte stimmen nicht mit der Realität überein. Und wenn ich sage, neben mir steht ein rosa Elefant, dann kommen meine Worte, treffen auf die Realität und wer gewinnt? Meine Worte oder die Realität? Die Realität? Bei Gott ist es ein bisschen anders. Es heißt am Anfang der Bibel, und Gott sprach, es werde Licht. Es war ja nur Finsternis. Gottes Wort, es werde Licht, traf auf die Realität. Und wer hat das Nachsehen gehabt? Die Realität. Es wurde Licht. Wenn Gottes Wort auf die Realität trifft, dann gewinnt Gottes Wort. Wenn mein Wort auf die Realität trifft, dann ziehe ich den Kürzeren. Mit anderen Worten, wenn Gott etwas sagt, trägt das Wort in sich die Kraft, dass es auch geschieht. Wenn Gott also sagt, du sollst nicht töten, dann ist das nicht einfach nur der Standard, sondern es trägt in sich, weil es Gottes Wort ist, die Kraft, wenn ich darüber nachdenke, es glaube, dass ich tatsächlich nicht mehr über andere lästern muss. Das ist nicht, weil ich dann so toll mich angestrengt habe und gesagt habe, ah, ich habe diesen Standard erreicht, sondern es ist das Wort, das in uns wirkt. Dann sagt er das erste Gebot, und wir werden jetzt nicht alle Gebote durchgehen, nur an zwei das illustrieren. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Von denen, die verliebt sind, wer ist auch verheiratet? Ich glaube, wir alle mussten bei unserer Hochzeit versprechen, dass wir keine zweite Frau nehmen oder keinen zweiten Mann, oder? Nur einer Person wollen wir treu sein. Ist das nicht ein bisschen exklusiv? Ist das nicht ein bisschen engstirnig von unserem Ehepartner, dass er verlangt von uns, dass er der Einzige oder sie die Einzige ist? Nein, es ist nicht engstirnig. Es ist das Wesen wahrer Liebe. Wenn Gott sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, sagt er nicht, oh, ich finde das irgendwie doof, wenn du andere Götter hast, ich will der Einzige sein. Nein, er sagt damit, ich liebe dich wirklich. Schauen wir das im zweiten Gebot an. Du sollst dir kein Bildnis, noch irgendein Gleichnis machen. Was würden Sie denken, wenn ich meiner Frau zu Hause sage, Schatz, ich liebe dich. Du bist die Einzige für mich und ich werde niemals eine andere Frau haben. Aber über meinem Schreibtisch hängen so 5, 6 Bilder von blonden, schönen, jungen Frauen. Was wird wohl meine Frau dazu sagen? Würde sie sagen, ach klar, kein Problem. Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Und wenn Gott also sagt, ich weiß, dass es keine anderen Götter gibt, aber ich möchte nicht mal, dass du Bilder von ihnen hast in deiner Wohnung, dann drückt das seine Liebe aus. Es heißt nämlich, er ist ein eifersüchtiger Gott. Viele Leute lesen das und denken, meine Güte, Gott kann doch nicht eifersüchtig sein. Doch, er ist es. Nun, es gibt eine Eifersucht, die ist krankhaft. Ja, wenn der Ehepartner austickt, einfach nur, weil man das Telefon abnimmt und da ist eine Person anderen Geschlechts dran. Ja. Das ist krankhaft. Aber es gibt eine reale, gute Eifersucht. Wenn ein Ehemann von einer langen Geschäftsreise nach Hause kommt und seiner Frau mit hochrotem Kopf beichtet, dass er seine Sekretärin viel zu gut kennengelernt hat und die dann sagt, und dann die Frau sagt, ach, weißt du was, das stört mich gar nicht. Das ist ganz okay. Was wird wohl der Ehemann über die Liebe seiner Frau denken? Echte Liebe ist auch echt eifersüchtig, wenn es einen echten Grund gibt. Gott liebt uns nicht einfach nur so irgendwie platonisch, theoretisch. Er liebt uns wirklich und Gott ist wirklich eifersüchtig, wenn wir ihn quasi betrügen. Wirklich. Diese Eifersucht ist ein Beweis seiner echten, nicht nur theoretischen, sondern auch emotionalen Liebe. Wir könnten alle 10 Gebote durchgehen und zeigen, wie überall die Liebe das eigentliche Fundament der 10 Gebote ist, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Was war Gottes Ziel? Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Gott wollte eigentlich nicht, dass die Israeliten einfach mit den 10 Geboten auf Steintafeln herumrennen und sagen, ah, jetzt wissen wir, was wir tun sollen. Genauso wenig wie die Ehefrau eigentlich nicht möchte, dass der Mann immer nur nach den Zetteln funktioniert. Sie möchte, dass die Zettel ins Denken kommen. Gott möchte, dass die 10 Gebote auf unserem Herzen sind. Paulus sagt, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Können Sie sich erinnern, wie hat Jesus den Geist Gottes bezeichnet, mit dem er die Dämonen austreibt? Finger Gottes. Der Finger Gottes schrieb die 10 Gebote. Der Geist Gottes schreibt nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf die fleischernen Tafeln des Herzens. Deswegen sagt Jesus, oder sagt Gott hier in Hesekiel 36, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmung befolgt und tut. Und deswegen konnte Mose nach den 10 Geboten sagen, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Ah, Dankeschön. Zum Schluss möchte ich noch eine Geschichte erzählen. Herzlichen Dank. Jesus war unterwegs und als er so unterwegs war, rannte ein junger Mann auf ihn zu. Einer der Evangelisten sagt sogar, dass er vor ihm niederfiel, auf die Knie. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was für eine interessante Frage. Ich möchte gern das ewige Leben haben. Was muss ich tun? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen? Achtung, so halte die Gebote. Er aber sprach zu ihm: Welche? Also, welche Gebote sind es, die entscheidend sind für das ewige Leben? Welche Gebote soll ich in meinem Herzen sozusagen haben, damit mein Herz mit dem Herz des Himmels in Übereinstimmung ist und wir für alle Ewigkeiten leben können? Jesus aber sprach: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Woher kennen wir diese Gebote? Sie sind aus den 10 Geboten. Und hier die Zusammenfassung der letzten 6. Und da sagt dann der junge Mann: Das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Jesus aber sprach zu ihm: Willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Ich habe schon oft Predigten über diesen Text gehört und die gehen meistens so. Hier war ein Mann, der hielt die 10 Gebote. Und die 10 Gebote waren nicht genug. Sondern er musste noch zusätzlich zu den 10 Geboten alles verkaufen, was er hatte. Ja. Aber schauen wir den Vers nochmal genau an. Als Jesus gefragt wird, welche, zitiere zunächst welches Gebot. Du sollst nicht töten, ist Gebot Nummer, weiß es jemand? Gebot Nummer 6. Okay, du sollst nicht töten, 6. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen, ist Gebot Nummer 7. Du sollst nicht stehlen, ist Gebot Nummer 8. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden, ist Gebot Nummer 9. Okay, jetzt denken wir mal logisch. Er zitiert Gebot Nummer 6, 7, 8, 9. Was könnte man jetzt erwarten? Das 10., oder? Das wäre jetzt nicht so ein großer logischer Schritt. Das 6., 7., 8., 9. Und er zitiert dann: Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist Gebot Nummer 5. Kannte der Mann die 10 Gebote? Jeder Jude kannte mit wenigen Jahren schon die 10 Gebote. Das war mit das Erste, was man lernte. Das 6., 7., 8., 9., 5.? Ist doch merkwürdig, oder? Da fehlt doch eins. Fehlt da nicht eins? Ist da irgendeins übersehen worden? Ja. 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. Fehlt da eins? Und als er dann sagt, das habe ich alles gehalten, meint er 6., 7., 8., 9., 5. Was fehlt mir noch? Helfen Sie mir. Was fehlt ihm wohl noch? Welches Gebot? Das 10. Was sagt das 10.? Du sollst nicht begehren. Das ist ein Weib und Haus und Gut und alles, nicht wahr? Was Jesus ihm jetzt sagt, ist die Therapie für sein Problem. Jesus hat nicht von allen Menschen verlangt, dass sie alles verkaufen. Nikodemus war einer der reichsten Männer Jerusalems. Manche sagen, er hätte Jerusalem alleine ernähren können. Für einige Zeit. Aber Nikodemus hat niemals diesen Satz von Jesus gehört, weil Nikodemus hat ein anderes Problem. Das Christentum besteht nicht darin, dass wir arm werden, aber für manche Menschen mit einem Problem, der war ja quasi so eine Art Frühkapitalist, dieser Mann hier, nicht wahr? Mit seinem Problem der Begierde war es das Therapiemittel, um das 10. Gebot halten zu können. Und zwar nicht aus eigener Kraft, sondern in der Nachfolge Jesu. Folge mir nach und trenn dich von dem, dann hältst du alle 10. Leider ging der junge Mann, als er das Wort hörte, betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Aber die Bibel sagt uns, wie glücklich ist ein Volk, das auf Gottes Gesetz hört. Wer Gottes Gesetz ablehnt und sei es auch nur ein Gebot, kann nicht das Glück haben, das Gott schenkt, wenn wir alle 10 Gebote halten. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Gott wollte niemals, dass die Israeliten einfach am Berg Sinai stehen, beeindruckt sind von seiner von seiner Stimme und dann wieder alles vergessen. Er wollte, dass sie die Gebote aufnehmen, dass sie darüber nachdenken. Und ist es interessant, dass Gott mit dem, was ihm wichtig ist, sich relativ kurz fassen konnte? Ich meine, 10 Gebote, 2 Steintafeln. Wenn Menschen ihren Willen offenbaren, dann ist es oft lang und breit. Leute schreiben dicke Bücher. Gott konnte sich sehr kurz fassen. Niemand ist überfordert mit den 10 Geboten, sie zu verstehen. Aber wenn wir sie tun, wenn wir ihnen glauben, wenn wir durch Jesus sie halten, durch den Heiligen Geist, dann sind wir wirklich glücklich. So heißt es in Offenbarung, glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und dann sagt der Johannes, der immer von der Liebe Gottes spricht, der immer davon spricht, dass Gott ist die Liebe und nicht wahr, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt und so weiter. Er sagt, und seine Gebote sind nicht schwer. Johannes, der wie kaum ein anderer die Liebe Gottes kannte, sah plötzlich das Schöne in den Geboten. Und erfüllt vom Heiligen Geist, war es für ihn jetzt nicht so eine enorme Anstrengung, die 10 Gebote halten zu müssen, sondern, nicht wahr, Finger Gottes, Heiliger Geist, viel stärker als Satan. Es war plötzlich ganz einfach. Wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Um es zum Abschluss zusammenzufassen, ich illustriere das gerne mit folgender Illustration. Wer von Ihnen hat mal in der Schule Hochsprung gemacht? Oh, ja, Hochsprung? Hochsprung, ja. Die 10 Gebote werden oft gesehen wie eine Hochsprunglatte. Ja? Da läuft man an und versucht sie zu halten und man springt und man reißt. Weil die Latte scheint ziemlich hoch zu sein, oder? Wenn man sich die 10 Gebote, wenn man den biblischen Standard sich anschaut, das ist ziemlich, ziemlich hoch. Dann denkt man sich, ich muss mich mehr anstrengen, ich muss mehr Anlauf nehmen. Und dann läuft man und versucht es härter und schneller und reißt und reißt und reißt und man kommt nicht drüber. Dann gibt es einige, die denken, vielleicht muss ich die Latte ein bisschen niedrig machen. Ja? Aber nein, das Problem ist, die 10 Gebote sind nicht nur eine Hochsprunglatte. Die 10 Gebote sagen nicht nur, was wir tun sollen, sondern sie bringen den Charakter und die Kraft Gottes mit sich. Denn sie sind ja Gottes Wort. Was immer Gott uns bittet, dazu befähigt er uns auch. Denn er verbindet in seinen Geboten durch Jesus Erde und Himmel miteinander. Wenn man sich das so richtig vorstellen möchte, ist es eigentlich eine Hochsprunglatte mit einem großen Trampolin. Und wenn man dieses Trampolin benutzt, kann man ganz locker leicht über diese Latte drüber springen. Das Problem ist nur, man kann sich dann nicht mehr rühmen. Oh, wie toll bin ich gesprungen, nicht wahr? Weil mit dem Trampolin schafft es jeder. Dann kann man nicht mehr zeigen, ich bin der beste Springer. Ja? Man kann nicht mehr stolz sein auf seine Leistung, aber man kann es schaffen. Und genau darum geht es beim Evangelium, dass wenn wir Gott lieben und ihm vertrauen, können wir in seiner Kraft auch sein Gebote halten, denn sie beschreiben ja nichts weiter als seine Liebe zu uns. Wer möchte heute Abend sagen, auf Jesu Worten, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ich möchte Jesus lieben und deswegen auch seine 10 Gebote halten. Ist das unser Wunsch heute Abend? Mit Gottes Kraft durch seinen Heiligen Geist. Amen. Wir wollen noch gemeinsam beten und ich lade Sie ein, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und dass die 10 Gebote, die du offenbart hast, so klar und einfach sind und wirklich sinnvoll, dass sie dein Wesen beschreiben und eigentlich uns deine Liebe offenbaren. Herr, wir haben vielleicht oft gedacht, dass du einfach Regeln aufstellst und uns irgendwie danach bewertest, wie gut wir uns anstrengen. Aber das ist gar nicht der Fall. Und wir danken dir, dass durch die 10 Gebote wir auch uns selbst besser erkennen können, dass wir sehen, wo wir überhaupt Mangel und Defekte und Defizite haben und dass wir dadurch viel mehr zu Jesus und zu seiner Gnade und zu seiner Erlösung getrieben werden. Wir danken dir, dass du uns verheißen hast, dass durch den Heiligen Geist und durch die Liebe, die er mitbringt, wir in der Lage sein werden, auch mit deinen Geboten in Übereinstimmung zu leben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Im Namen Jesu. Amen. Wir sehen uns morgen wieder. Dann werden wir darüber sprechen, über den Fahrplan der Freiheit, die wahre Geschichte des Jesus von Nazareth. Wenn sich jemand gefragt hat, das muss ich noch zum Ende sagen, meine Güte, erstes, zweites, drittes, fünftes, sechstes, siebtes, achtes, neuntes, zehntes Gebot, da fehlt doch eins. Kommen Sie am Donnerstag nächste Woche auf jeden Fall. Da werden wir dieses fehlende Gebot, was in allen aufgefallen ist, unter die Lupe nehmen. Und wir werden sehen, dass das natürlich auch wichtig ist. Aber um das vorzubereiten, werden wir jetzt erstmal uns einigen anderen Themen noch zuwenden. Und alles Weitere sagt dann der Arnold Zwein.